Deutschlandfunk. Tag für Tag.
In Zeiten der Krise oder sagen wir mal in schwierigen Zeiten gibt es ein großes Bedürfnis der Menschen nach Orientierung. Wir alle suchen nach Anhaltspunkten dafür, Probleme zu erfassen, sie richtig zu deuten und zu werten. Deshalb spielen in solchen Zeiten neue Narrative eine große Rolle. Leider ist der Begriff inzwischen etwas überstrapaziert, weil er so häufig verwendet wird. Aber solche sinnstiftenden Erzählungen gibt es und sie haben einen Einfluss darauf, wie wir unsere Gesellschaft, unsere Welt wahrnehmen. Zum Beispiel, wenn es um den Klimawandel geht oder den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Benedikt Schöning ist katholischer Theologe und arbeitet an der Universität Duisburg-Essen. Er hat sich mit Narrativen in biblischen Erzählungen beschäftigt. Herr Schöning, der Begriff Narrativ ist ja nicht eindeutig festgelegt. Philosophen, Soziologen, Literatur- und Kulturwissenschaftler verstehen jeweils was anderes darunter. Bevor wir auf die Bibel zu sprechen kommen, was verstehen Sie denn unter einem Narrativ?
Ja, ich würde sagen, Narrative sind das, was hinter diesen sinnstiftenden Erzählungen steckt, von denen Sie gerade sprachen. Es sind also Schemata, mit denen wir Erzählungen hervorbringen. Und in diesen Schemata haben Menschen, haben Dinge ihren Platz, die wir wie ein Schablonen anordnen. Und daran hängt dann, wie wir etwas finden, wie wir etwas deuten, was wir davon erwarten oder wie wir überhaupt etwas wahrnehmbar machen.
Welche Rolle spielen Narrative in unserer Gesellschaft?
Narrative prägen natürlich ganz stark unseren Alltag in allen Zusammenhängen, in denen wir erzählen. Ich denke jetzt mal ganz groß an die Bundesrepublik Deutschland, die von dem Narrativ geprägt wird, nie wieder, und daraus ihre eigene demokratische Kultur ableitet. Gleichzeitig wird an diesem Narrativ aber auch schon sichtbar, dass solche Narrative weiterentwickelt werden müssen über die Zeit hinweg, weil wir heute eben auch sehen, dass die Stimmen von Jüdinnen und Juden in diesem Nie wieder viel zu lange zu wenig berücksichtigt wurden und die Arten, wie wir in unseren Erzählungen eben angeordnet haben, die wir gewertet haben und wahrgenommen haben, ohne diese Perspektive stattgefunden haben und dadurch dieses Narrativ so nicht mehr funktioniert, sondern weitererzählt und angepasst werden muss.
Wie setzt sich ein Narrativ zu einem Thema durch? Sind es die besseren Argumente? Sind es wissenschaftliche Erkenntnisse? Oder geht es da auch um die Macht derjenigen, die das Narrativ in die Welt bringen?
Ich würde sagen, es geht sogar schlicht um die Macht. Narrative haben ja die Funktion, dass sie die komplexe Welt irgendwie handhabbar machen durch die Vorsortierung, die sie vornehmen. Und das heißt auch, dass Narrative immer dafür da sind, den Status quo zu stützen. Also unter den vielen Möglichkeiten, wie wir Narrativ eben anordnen könnten, diese Welt, setzt sich die durch als Meisternarrativ, die eben eine Mehrheit zufriedenstellt, die eine Mehrheit gut leben lässt. Und diese Mehrheit ist natürlich auch gleichzeitig die, die dann Macht und Einfluss hat und die sich dann auch dagegen wehrt, dass das Narrativ verändert wird. Denn veränderte Narrative heißt auch immer, dass die Welt für mich nicht mehr so funktioniert wie bisher. Und entsprechend finden dann die Abwehrkämpfe gegen Narrative statt.
Mit Narrativen deuten wir als Gesellschaft unsere Lebenswelt oft schablonenhaft, sagen Sie. Es sind Deutungen, die sich im Kollektiv als legitim und richtig etabliert haben. Welche Probleme sind denn mit Narrativen verbunden?
Das Problem bei Narrativen entsteht eigentlich immer von der Einzelperson her. Also wenn ich in diesem Narrativ nicht vorkomme oder nicht so vorkomme, wie ich wahrgenommen werden will, dann schneidet dieses Narrativ etwas von meiner Entfaltungsmöglichkeit ab, von meiner Lebensmöglichkeit. Also Narrative vereindeutigen, sie teilen auch oft auf in Fremd und Eigen, Gut und Schlecht. Und immer dann, wenn sich zeigt, dass Menschen eben nicht in diese Narrative hineinpassen, fangen diese Menschen an, völlig legitim, gegen diese Narrative zu rebellieren, weil sie eben darin nicht vorkommen, nicht wahrnehmbar werden.
Sie schreiben über Narrative in biblischen Erzählungen. Welche Rolle spielen Narrative da?
Narrative prägen natürlich in gleicher Weise die Bibel, denn sie ist ja voller erzählender Texte. Und man kann, wenn man eben hinter die Geschichten schaut, die konkreten, eben auch bestimmte narrative Grundmuster erkennen. Also auch hier gibt es das Eigene und das Fremde, da gibt es das Volk und sein Gott und so weiter. Das Interessante ist allerdings, wenn wir uns viele dieser Narrative gleichzeitig anschauen, wird man merken, dass es eben nicht das eine Meisternarrativ gibt, sondern die Bibel letztlich die Konkurrenz zwischen Narrativen speichert. Das heißt, wir haben Narrative, die sozusagen ganz klassisch einen Status quo aufbauen. Und wir haben aber auch gleichzeitig solche, die darin Fußangeln einweben, die stolpern lassen, die aufzeigen, dass die dominanten Narrative problematisch sein können.
Können Sie da mal ein Beispiel nennen?
Ein einschlägiges Beispiel wären die Bücher Esra Nehemia und das Ruth-Buch. Im Buch Esra Nehemia geht es ja von der Story her darum, dass die Judäer nach dem Exil neu ihre Identität finden. Man baut die eigene Stadt wieder auf, den eigenen Tempel. Und vor allem legt man sich auf die Tora als die Grundlage des eigenen Neuanfangs fest und inszeniert eben auch diesen Text als als das Lehrbuch einer neuen Gesellschaft. Und diese neue Identitätsfindung passiert auch ganz stark in Abgrenzung zu den anderen. Also ganz explizit wird sich von den fremden Frauen getrennt, sogenannte Mischehen werden aufgelöst und ganz signifikant grenzt man sich auch von den Moabitern und Moabiterinnen ab und begründet das mit der eigenen Geschichte, dass man hier eine Grenze ziehen muss. Und demgegenüber steht nun das Ruth-Buch, das ausgerechnet von einer Moabiterin erzählt, die in dieses Land hineinkommt, konkret nach Bethlehem, und dort mit der Tora Israels so umgeht, dass sie letztlich zeigt, dass sie Tora besser verstanden hat und vor allem, dass sie zeigt, wie Tora gelebt werden muss, damit sie überhaupt funktioniert als Regelwerk, mit dem man gut leben kann.
Was ist Ihrer Meinung nach Sinn und Zweck dieser zwei unterschiedlichen Narrative zu eigentlich ein und demselben Thema?
Die haben beide ihre Funktion in einer bestimmten Situation, in einem bestimmten Kontext. Also Esra Nehemia erzählt von einer eben Identitätsfindung in einer Zeit, wo diese Identität angefragt ist. Das Buch selbst ist ja noch etwas jünger als die Geschichte, die es erzählt, und ist letztlich situiert in einer pluraler werdenden Gesellschaft, in der Einflüsse aus aller Welt in das eigene Kernland hineinkommen und eben anfragen, was hält uns denn noch zusammen als Volk, als auch kleine bedrohte Gruppe. Und hier ist natürlich eine starke Identitätsfindung etwas, was dann wichtig ist. Gleichzeitig ist das Ruth-Buch der Gegenentwurf, der dabei hilft, dieser starken Identität nicht alle Menschen zu unterwerfen, die dazu nicht passen. Also das Ruth-Buch nimmt eben die Marginalisierte, die Fremde, die Frau in den Mittelpunkt und zeigt, angesichts dieser nicht sozusagen mehrheitsgesellschaftlichen Lebensform brauchen wir einen anderen Umgang mit den Regeln und einen anderen Umgang mit unserer Identität.
Die hebräische Bibel ist die Sammlung der heiligen Schriften des Judentums. Sind diese beiden Erzählungen ein Beispiel für die Debattenkultur im Judentum?
Man könnte sie als Beispiel nehmen. Ich würde sie noch stärker eigentlich als normative Vorgabe lesen. Also diese Debatte steht ja innerhalb der heiligen Schriften, sowohl des Judentums als auch eben dann des Christentums, und ist als solcher nicht einfach Zufall, sondern Menschen haben sich gedacht, es ist sinnvoll, dass wir diese beiden konkurrierenden Narrative überliefern und sagen, das ist heilige Schrift. Und wenn wir auf die Bibel als Ganze schauen, dann ist sie eben voll von diesen konkurrierenden heiligen Schriften. Und das hat etwas hervorgebracht, was im Judentum eigentlich viel länger bewahrt wurde als im Christentum, nämlich dass der Diskurs über die Texte, die Debatte, wie Sie gesagt haben, das eigentlich Entscheidende biblische ist. Also nicht die Antworten in den einzelnen Texten sind das, worauf es ankommt, sondern die Auslegung, die geschieht, wenn verschiedene Texte aufeinandertreffen, verschiedene Positionen, verschiedene Meinungen. Und das ist das, was im Grunde Bibel ist, was Heilige Schrift ist.
Wie muss man Ihrer Meinung nach heutzutage vor diesem Hintergrund die Bibel lesen und verstehen?
Die Bibel gibt uns damit letztlich die Vorgabe, dass die Inhalte kontingent sind, diesen Kontext abhängig, und gleichzeitig, dass wir herausgefordert sind, diese Kontextabhängigkeit in den Texten zu erkennen, uns also ihnen kritisch gegenüber zu verhalten und nicht einfach linear, was wir in den Texten finden, zu aktualisieren. Das heißt, wir müssen kritisch Bibel lesen, und das ist im Sinne der Bibel. Aber gleichzeitig fordert uns die Bibel auf, unsere Gesellschaft kritisch zu lesen. Also so wie schon in der Bibel Narrative einander kritisieren, sollen auch wir Gegennarrative setzen, weil wir auf die Marginalisierten schauen, weil wir denen zuhören, die unterdrückt werden, die nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft sind. Und weil wir, das hat uns das Ruth-Buch zum Beispiel gelehrt, aus diesen Fremden, aus dem, was nicht wir sind, lernen können, worauf es eigentlich ankommt.
Also die biblischen Erzählungen in der hebräischen Bibel lassen unterschiedliche Deutungen zu mehr Komplexität.
Das würde ich so sagen, genau. Und Komplexität ist letztlich das, was den Bibellesenden angemessen ist. Denn der Bibel gegenüber stehen Menschen, und Menschen sind komplexe Wesen. Und dann brauchen wir eben auch eine Lektüre, die diese Komplexität zulässt.
sagt Benedikt Schöning, katholischer Theologe an der Universität Duisburg-Essen. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.